Hallo auch von mir. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Lydia, ich bin Pastorin in Viersen. Da gibt es Viersen unterwegs, das ist die Tochtergemeinde von Unterwegs Mönchengladbach. Deswegen, wir sind verwandt. Und ich mache gerne Radtouren. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich hier war, habe ich auch angefangen mit einem Teil, der auf einer Radtour passiert ist. Und jetzt erzähle ich was anderes. Und zwar war ich da alleine unterwegs mit meinem Rad und Gepäck zum ersten Mal. Und wie ich so bin, habe ich nicht gedacht, ach, ich mache mal 2 Tage, sondern ich mache 4 Wochen. Und es hat mir Spaß gemacht. Jetzt war das Tag 3 oder so. Und in der Nacht war ein richtiger Sturm, Gewitter, Regen. Ich war froh, mein Zelt war dicht. Und ich bin weitergefahren am nächsten Tag und habe gemerkt, okay, hier liegen immer schon so Äste irgendwie auf dem Radweg rum und so. Also ist schon ordentlich was runtergekracht und bin so weitergefahren. Und irgendwann hieß es dann, okay, du musst jetzt die Seite vom Fluss wechseln, weil hier kannst du nicht weiterfahren. Hier sind jetzt Forstarbeiten wegen der Sturmschäden. Und ich war, zum Glück war da direkt eine Brücke über die Brücke und will weiterfahren und sehe, okay, da liegt so ein riesen fetter Baum einfach über den Weg. Und ich dachte so, ja, okay, ich fahre hier eigentlich einfach nach diesen Schildern. Ich habe meine Karte dabei, aber die ist extra für diesen Radweg. Und Handy okay, aber wenn ich nicht genau weiß, wo ich wieder auf diesen Radweg komme, bringt mir das nicht so viel. Und ich dachte so, okay, vielleicht irgendwie schaffe ich es über diesen Baumstamm. Aber dann kamen mir schon Leute entgegen, die wieder ihr Fahrrad über den Baumstamm gehoben haben und gesagt haben, okay, wir haben versucht, ob man weiterfahren kann. Es geht nicht. Da liegen überall Bäume. Und ich dachte so, okay, was mache ich jetzt? Und hinter mir kam eine Gruppe von Leuten, ich würde so sagen, um die 60 oder noch älter, auf ihren E-Bikes, mit ihren Handys direkt am Lenker. Und die haben gesehen, wie verzweifelt ich bin, glaube ich. Und sind diesen selben Radweg eigentlich lang gefahren. Und haben gesagt, ja, kein Problem, ich kann das hier in meinem Computer einprogrammieren. Der bringt uns wieder auf die Route, wir müssen einen kleinen Schlenker fahren. Du kannst dich bei uns einreihen. Und ich war so, boah, vielen, vielen Dank, ich weiß nicht, was ich sonst gemacht hätte. Und wir fahren so los und ich merke, dass der die ganze Zeit auf sein Ohr Anweisungen bekommt. Also so, ja, von hinten kommt ein Auto, wir müssen jetzt gleich abbiegen, bla 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 bla. Und die hatten fast alle Headsets und einen Knopf im Ohr und konnten so miteinander kommunizieren, wo die Strecke ist, wie schnell die fahren. Dann hieß es zwischendurch, okay, passt das Tempo für alle und so weiter. Also richtig wahnsinnig. Ich dachte so, wie cool ist das, dass das funktioniert? Und ich bin einfach bei denen, war in der Gruppe. Die haben dann bei mir immer nachgefragt, weil ich ja kein Headset hatte, ob alles passt. Und irgendwann waren wir wieder auf der Route und die haben gesagt, ja, Pia, kannst du jetzt einfach wieder der Route folgen. Und ich war so dankbar dafür, weil ich nicht gewusst hätte, was wäre ich für einen Umweg gefahren, wann wäre ich wieder auf die Route gekommen, hätte ich das geschafft, wäre ich irgendwie den ganzen Tag nur irgendwelche Straßen lang gefahren, weil ich die Route nicht mehr gefunden hätte. Und heute ist Pfingsten, wir haben das schon von Steve gehört, und ich möchte die Chance nutzen, darüber zu sprechen, was da passiert ist und wo sind wir in der Geschichte, wenn wir auf die Bibel gucken. Ostern ist vorbei, Jesus ist gestorben, ist nach 3 Tagen wieder auferstanden, hat dann 40 Tage immer mal wieder mit den Jüngern verbracht. Also wir wissen nicht genau, war der wirklich die 40 Tage da, wir wissen von ein paar Begegnungen, wir wissen, dass der zwischendurch mal weg war, auf einmal bei anderen Leuten war. Also so über einen Zeitraum von 40 Tagen gibt Jesus noch mal so alles mit, wo er sagt, okay, das ist mir irgendwie noch wichtig, bevor ich jetzt wegziehe. Und es kommt Himmelfahrt und er steigt in den Himmel auf. Ein ganz anderes Thema, abgefahren. Er steigt in den Himmel auf und er ist weg. Und die Jünger wissen, okay, wir müssen jetzt erstmal allein klarkommen. Und das Gute ist, Jesus hat eben diese Zeit genutzt, um den Jüngern etwas mitzugeben, bevor er weg war. Und ich möchte eine Stelle davon vorlesen, die findet ihr in Johannes 14, die Verse 25 bis 27. Und da sagt Jesus, dies habe ich euch zu euch geredet, während ich bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch über alles Weitere belehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht so wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Jesus kündigt an, dass Gott einen Geist schicken wird. Ihr habt von Franziska gehört, die Heilige Geistin. Ich sage meistens Heiliger Geist einfach aus Gewohnheit, weil da ist kein Geschlecht. Gott ist nicht Mann oder Frau. Gott hat alles in sich. Und Jesus sagt, dieser Geist wird kommen und euch erfüllen. Dieser Geist wird euch unterrichten. Der wird euch alles Weitere beibringen. Alles, was noch wichtig ist, was ich es nicht geschafft habe, in diesen paar Jahren euch zu vermitteln, wird dieser Geist euch beibringen. Und der wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus weiß, wir Menschen sind vergesslich. Und er sagt, der Heilige Geist wird darauf achten, dass ihr euch an alles erinnern könnt, was passiert ist. Ich glaube, deswegen haben auch die Jünger es geschafft, so gute Berichte uns zu hinterlassen. Und dann geht's weiter und er sagt, ich gebe euch damit meinen Frieden. Mein Frieden, der größer ist als das, was ihr kennt. Und euer Herz soll nicht erschrecken und nicht verzagen, keine Angst bekommen. Euer Herz soll mutig sein. Und das finden wir an verschiedenen Stellen in den verschiedenen Evangelien, dass Jesus quasi sagt, hey, wartet darauf, da wird jemand kommen, der euch all diese Sachen gibt. Und so bleiben die Jünger zusammen. Wir wissen nicht genau, wer alles dabei war. Viele, mehr als die 11, die noch übrig waren. Und die sind zusammen und die haben Gemeinschaft und die warten. Und ich weiß nicht, ob ihr was kennt, wenn ihr zum Beispiel was bestellt habt, was ihr unbedingt dringend haben wollt. Warten ist echt anstrengend. Und ich glaube, gerade nach so einem Verlust, ja, die mussten das zweite Mal sich von Jesus verabschieden und wussten diesmal, okay, wir wissen nicht, wann der wiederkommt. Wir haben keine Ahnung. Da war bestimmt wieder eine Trauer dabei. Jetzt hatten die ihn gerade wieder gekriegt und Jesus ist wieder weg. Und sie müssen einfach warten. Und ich glaube, die haben nicht so ganz verstanden, was kommen wird. Also die warten auf irgendetwas, was ihnen irgendwie helfen kann. Und sie bleiben zusammen. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr Herz da schon ein bisschen verzagt war. Und dass sie da vielleicht schon ein bisschen erschreckt waren, was sie jetzt tun sollen ohne Jesus. Und sie sind zusammen. Und auf einmal steht in dem Text, hören sie ein Brausen. Ein Brausen wie ein Sturm, der das ganze Haus erfüllt. Und das stelle ich mir persönlich eigentlich auch erschreckend vor, aber wir lesen hier nichts von Angst. Also denen muss irgendwie klar gewesen sein, was hier gerade passiert ist, richtig gut. Und dieses Brausen erfüllt das ganze Haus und dann zusätzlich kommen Zungen von Feuer oder Zungen, die aussehen wie Feuer, steht im Text, und die verteilen sich auf die Köpfe von den allen. Und sie werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das sagt der Text. Und ich frage mich, wie kann man was in Worte fassen, was noch nie vorher passiert ist? Und so wird das in der Apostelgeschichte aufgeschrieben. Ihr findet das alles in Apostelgeschichte 2, was ich so hier ein bisschen erzähle. Und Feuer ist in der Bibel immer ein Zeichen dafür, oder sehr oft ein Zeichen dafür, nicht immer, sehr oft, wenn es um Gott geht und Feuer, dass Gottes Gegenwart da ist. Dass Gott da ist, dass Gott begegnet. Es gibt den Dornbusch bei Mose, der nicht verbrennt, wo Gott durch das Feuer zu Mose spricht. Immer wieder gibt es Geschichten, wo Gott ganze Altäre einfach komplett verbrennt, ohne dass sie angezündet wurden, weil er zeigt, ich bin hier, ich bin größer als all das. Und jetzt verteilen sich Feuerzungen auf allen diesen Leuten, die da zusammengekommen waren und gewartet haben. Und Gott zeigt, ich begegne euch allen. Ich begegne nicht mehr nur noch dem einen hohen Priester einmal im Jahr, der sich wäscht und der sich reinigt und der ganz viele Sachen erfüllen muss, damit ich ihm begegnen kann und er nicht stirbt, wenn er ins Allerheiligste kommt, sondern jetzt kommt mein Feuer auf jeden und jede Einzelne von euch. Und ich erfülle euch alle mit dem Heiligen Geist, nicht einen bestimmten gesalbten König, nicht einen bestimmten Propheten, sondern euch alle, die ihr darauf gewartet habt, dass ich zu euch komme. Und dann steht im Text, dass sie anfangen, auf allen möglichen Sprachen zu reden. Und ich habe das Gefühl, dass der Mut sie schon gepackt hat. Denn als nächstes lesen wir, dass ganz viele Leute, die durch dieses Brausen angezogen worden sind und gekommen sind, zu diesem Haus, wo die Jünger und Jüngerinnen waren, dass die Sprache verstehen. Und ich stelle mir vor, das funktioniert ja nur, wenn diese Leute, die vorher im Haus waren, aus dem Haus rausgekommen sind. Weil wenn die Tür zu wäre, würde man schwierig verstehen, was im Haus los ist. Also die hatten den Mut und irgendwie das Gefühl, wir können hier nicht zusammen allein im Haus bleiben. Wir müssen raus, wir müssen das weitertragen. Wir müssen das den anderen erzählen, die hier in dieser Stadt sind. Und sie gehen raus und die Leute verstehen sie. Und da kommt eine lange Aufzählung, woher, aus welchen allen verschiedenen Regionen diese Menschen waren, die sie verstehen. Und sie hören in ihrer Sprache von den Taten Gottes. Davon, was Gott getan hat. Und sie verstehen. Und ich glaube, das ist ein zweiter Punkt, wo Gott sagt, hey, das geht jetzt nicht nur noch um Israel. Es geht mir nicht nur noch um das Volk Gottes, bei dem ich vorher dabei war, wo ganz klar war, das ist eine feste Gruppe, sondern meine Botschaft soll jetzt raus zu allen, die hier sind. Egal, welche Sprache sie sprechen, egal, woher sie kommen, die sollen von mir erfahren, die sollen mir begegnen. Und Petrus fängt an, mit lauter Stimme zu erklären, was los ist. Und was das alles zu bedeuten hat, was da auf einmal passiert. Der Petrus, von dem wir oft gelesen haben, dass der Angst hat, dass der Jesus verrät, der abgehauen ist, der sich versteckt hat, der auch vieles Tolles gemacht hat. Ich bin ein großer Fan von Petrus. Aber der sehr oft auf einmal nach einer Impulsentscheidung gemerkt hat, okay, war vielleicht doch nicht so schlau. Und der Petrus steht jetzt auf und sagt, ich hab's verstanden. Ich erkläre euch jetzt ganz genau, was hier los ist. Und wenn ihr euch erinnert, wenn man so durch die Evangelien liest, denkt man ganz oft, die Jünger verstehen überhaupt nicht, was los ist. Jesus erzählt ein Gleichnis. Kurz später fragen die Jünger, was hast du da geredet? Hast du irgendwie davon geredet, wir sollen Brot backen? Hast du irgendwie gesagt, du bist hungrig? Ganz oft haben die keine Ahnung, was Jesus eigentlich macht. Oder Jesus muss ein Wunder wieder und wieder machen, damit die Jünger endlich verstehen, ach so, Gott versorgt uns. Die haben nicht verstanden, dass Jesus von seinem Tod und seiner Auferstehung gesprochen hat, sondern die waren einfach traurig und am Boden zerstört, als Jesus gestorben ist. Obwohl wir jetzt im Nachhinein lesen, hey, der hat denen ganz schön viele Hinweise gegeben darauf. Und ich würde sagen, dass Petrus jetzt durch den Heiligen Geist versteht, was los ist. Die Zusammenhänge verstehen kann, erkennen kann, was bedeutet das alles. Weil er nicht nur noch von Jesus hört, der irgendwie vor ihm ist, sondern weil der Heilige Geist in ihm ist und ihm das erklärt, ihm das auslegt, ihm die Zusammenhänge zeigt. Und er spricht davon, dass sich jetzt all das erfüllt, wovon die Propheten gesprochen haben. Dass jetzt alle Menschen, und er zitiert den Propheten Joel, dass jetzt Söhne und Töchter, Junge und Alte, Knechte und Mägde, also auch die, die in der niedrigsten Stellung waren, dass alle jetzt von dem Heiligen Geist erfüllt werden können. Dass es eben nicht mehr nur noch die besonderen Leute sind. Dass es nicht nur noch die Männer sind, dass es nicht nur noch die erwachsenen, weisen Lehrer sind, sondern dass alle jetzt von Gott erfüllt werden können. Und er sagt noch etwas. Und er sagt, alle, die den Namen Gottes anrufen, sollen errettet werden. Du musst nichts mehr tun, nichts mehr machen, sondern wenn du Gottes Namen anrufst, wenn du sagst, ich entscheide mich, ich möchte zu Gott gehören, dann wirst du errettet. Und er erzählt das über Jesus' Leben hin zu David, also der packt so die ganze Geschichte aus. Wenn ich das lese, verstehe ich das nicht so wirklich im ersten Moment, aber für die Jünger war das klar und für Petrus war das klar, dass das der Beweis dafür war, dass jetzt dieser Geist ausgegossen wird, dass Jesus der Retter ist, dass Jesus der war, auf den die Juden gewartet haben, dass Jesus Gott ist. Und die Menschen vor Ort verstehen das. In meiner Übersetzung steht, dass ein Stich durch ihr Herz ging. Und ich weiß nicht, ob ihr so Momente kennt, wo ihr merkt, das spricht gerade richtig die Wahrheit in mich herein. Die anderen merken das vielleicht gar nicht drumherum, aber mich sticht das ins Herz. Und ich glaube, das ist, was der Heilige Geist bei uns tut. Ich hatte das einmal, ich war in einem Gottesdienst auf einer Konferenz. Ich kann mich überhaupt nicht mehr an die Predigt erinnern. Weiß nicht mehr das Thema, die hat nicht zu mir gesprochen, das soll es geben. Also ich bin auch nicht beleidigt, wenn ihr hier nachher rausgeht und sagt, weiß ich nicht. Und dann hat dieser Pastor gebetet am Ende seiner Predigt. Und ich kann euch sagen, als Person, die oft predigt, das Gebet ist so das, wo man eigentlich denkt, okay, ich habe es geschafft. So, jetzt bete ich noch. Und das schreibt man sich meistens vorher nicht auf. Also ich zumindest nicht. Und ich würde diesem Pastor unterstellen, dass er sich sein Gebet auch nicht vorher genau überlegt hat. Und er hat gebetet, ich weiß auch noch nicht mal mehr, eigentlich 98% dieses Gebetes. Er hat dann irgendwas von Angst gebetet. Und ich musste komplett anfangen zu weinen. Und das hat mir ins Herz gestochen. Und daran erinnere ich mich, weil Gott da durch diesen Pastor, durch dieses Gebet auf einmal in mein Herz gesprochen hat. Der Heilige Geist mich berührt hat. Und ich gemerkt habe, boah, in dieser Situation, in der ich gerade stecke, ich möchte mich nicht von Angst leiten lassen. Ich möchte meine Entscheidung auf einer anderen Grundlage treffen. Und das hat mich aufgeweckt, das hat mich aufgerüttelt. Und vielleicht kennt ihr so Momente, wo ihr gemerkt habt oder wo ihr merkt, ich weiß ganz genau, was ich zu tun habe. Ich weiß auf einmal, irgendwas wird aufgedeckt, was ich mir selber vorher nicht eingestehen wollte. Oder ich kriege auf einmal Mut für eine Entscheidung, die ich treffen möchte. Ich weiß, was ich tun muss. Ich traue mich, was zu sagen, auch wenn ich Angst habe. Und diese Menschen spüren durch das, was Petrus sagt, einen Stich in ihr Herz. Und die merken, das, was der sagt, ist echt. Was der sagt, ist wahr. Und sie fragen, was sollen wir tun? Was sollen wir denn jetzt machen, Petrus? Wir merken, was du sagst, stimmt. Und sie kehren um, Petrus sagt, tut Buße, also dreht euch um zu Gott, kommt zurück zu Gott, lasst euch taufen und empfangt den Heiligen Geist. Und das passiert, es steht, dass alle, die da waren, die das wollten, dass der Heilige Geist sie alle erfüllt. Und dann lesen wir, dass diese Leute, da steht 3000, angefangen haben, alles, was sie hatten, zusammenzutun, all ihren Besitz zu teilen, Sachen zu verkaufen, um sich umeinander kümmern zu können. Und das hat Jesus nie vorher gesagt. Jesus hat nie vorher irgendwie gesagt, alle, die sich jetzt zu mir bekennen, müssen alles, was sie haben, verkaufen und teilen. Der hat das mal zu einzelnen Personen gesagt, um so ein bisschen aufzudecken, was ist bei denen los. Aber die Leute wissen, was sie zu tun haben. Die wissen, das ist gerade dran. Wir sollen füreinander sorgen, wir sollen füreinander da sein, wir sollen für die sorgen, die nicht für sich selber sorgen können. Und es steht, sie hatten Gemeinschaft und sie lobten Gott und sie wussten einfach, was zu tun war. Weil der Heilige Geist sie erfüllt hat und ihnen gezeigt hat, was dran ist. Durch den Heiligen Geist wurde aus diesen verschreckten Jüngern, die sich oft versteckt haben, die sich oft eingeschlossen haben, wurden die Kirchenväter. Mit Pfingsten ist die Kirche entstanden. Wir haben das gerade eben schon gehört von Steve. Überall auf der Welt gibt es jetzt Kirchen. Milliarden Menschen, die an Gott glauben. Durch diese Leute, weil sie vom Heiligen Geist erfüllt wurden. Und in dem Text steht, dass sie dann frohlockten, dass ihre Herzen in Einheit waren. Und dass sie Ansehen hatten unter den Leuten drumherum. Also irgendwie so eine Traumwelt, eine richtige Utopie, besser kann es nicht sein, unter diesen ersten Christen. Also wofür steht Pfingsten? Gott ist durch den Heiligen Geist für uns alle da. Ein Gott für alle. Der sagt, egal wo ihr herkommt, egal welche Sprache ihr sprecht, was vorher schon alles in eurem Leben passiert ist, ich möchte dir persönlich begegnen. Nicht durch irgendeinen Priester, durch irgendeine Pastorin, die da vorne von der Bühne redet, sondern ich möchte dir persönlich begegnen. Und der Heilige Geist hilft uns dabei zu verstehen, was Jesus getan hat, wer Jesus ist. Und er zeigt uns, wie wir weitermachen können. Er legt uns die Bibel aus, wenn wir die Bibel lesen, dass wir merken, boah, das spricht gerade besonders zu mir, das möchte ich umsetzen. Und er spricht in unsere Herzen. Und er schafft diese Gemeinschaft, wo Frieden ist, wo wir füreinander da sind, obwohl wir komplett unterschiedliche Menschen sind, wo man erleben darf, boah, hier fühle ich mich zu Hause, hier fühle ich mich wohl. Und er gibt uns den Mut, den wir brauchen, um diese Sachen dann umzusetzen. Weil wir müssen das nicht alleine schaffen. Das ist nicht so ein, jetzt habe ich verstanden, was los ist und jetzt muss ich alleine das alles hinkriegen. Sondern Gott sagt, ich begleite dich dabei, ich bin dein Beistand, ich unterstütze dich in dem, was jetzt kommt. Und wir werden jetzt noch zwei Lieder gleich singen. Und ich möchte euch ermutigen, dabei Gott zu fragen, wenn ihr das möchtet, das mal zu erleben, vom Geist erfüllt zu sein. Oder wenn ihr sagt, das habe ich schon oft erlebt, aber mir ist es irgendwie verloren gegangen, ich merke das nicht mehr richtig in meinem Alltag, dass ihr Gott bittet, das wieder aufzufrischen. Ich merke das leider immer wieder in meinem Alltag, dass das hinten überfällt. Ich habe mich auf die Predigt vorbereitet und dachte so, wo ist das denn? Weil das immer wieder kommt, dass wir das, glaube ich, einfach vergessen, dass wir diese Möglichkeit haben. Also wenn ihr das möchtet, nutzt gerne diese zwei Lieder noch, um Gott zu bitten, das wieder aufzufrischen in eurem Alltag, ein neues Pfingsten vielleicht heute zu erleben. Ich bete noch. Gott, ich danke dir, dass du den Heiligen Geist geschickt hast, dass du und Jesus und der Heilige Geist unser Gott sind. Ich danke dir, dass du bei uns bist, dass du in uns lebst und dass du uns immer wieder neu zeigen möchtest, wo wir langgehen können. Und ich bitte dich jetzt, dass alle, die sich das wünschen, dass sie das erleben können, heute und auch in den kommenden Wochen in ihrem Leben. Amen.